Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Bevor wir starten, ein kleiner Hinweis. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, teilen Sie ihn doch gerne mit Kollegen und Freunden. So helfen Sie uns, noch mehr Menschen zu erreichen.
Wer trifft bei Ihnen eigentlich die Entscheidung? Ist das der Bauch oder der Kopf? Jasmin Altrock hier und ich spreche heute im zweiten Teil nochmal mit Herrn Dr. Ledochowski über verschiedene Redewendungen und wie man sie medizinisch erklären kann. Herr Doktor, nur nochmal kurz für alle, die den ersten Teil nicht gehört haben. Sie haben sich intensiv mit dem Thema befasst und dazu auch ein Buch geschrieben. Warum haben es Ihnen denn genau die Redewendungen angetan?
Redewendungen sagen wahnsinnig viel aus über subtile Vorgänge im Körper, die schon seit langem von verschiedenen Menschen in verschiedenen Kulturen und mit verschiedenen Sprachen bemerkt worden sind, die aber interessanterweise von Wissenschaftlern noch kaum beleuchtet worden sind. Und insofern geben wir Redewendungen sehr viel Auskunft über Vorgänge im Gehirn, über psychische Vorgänge, über Vorgänge im Körper, und das ist das, was mich so interessiert.
Im ersten Teil haben wir ja vor allem über den Kopf und die Nase gesprochen. Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer und landen beim Bauch. Manche sprechen da ja sogar vom Bauchgehirn. Wie kann ich das verstehen? Kann mein Bauch wirklich denken und woher kommt denn das?
Naja, Bauchgehirn ist vielleicht ein Ausdruck, der nicht ganz korrekt ist, aber der Darm hat ein eigenes Nervensystem, das sogenannte enterische Nervensystem. Und dieses Nervensystem ist so komplex, dass es fast gleich viele Neuronen hat, also Nervenzellen, wie das Kopfgehirn. Das heißt, man kann es schon als eigenes Gehirn, als Bauchgehirn bezeichnen, einfach weil es so komplex aufgebaut ist. Aber denken kann das Bauchgehirn nicht. Und was noch vielleicht interessant ist, es ist entwicklungsgeschichtlich sehr viel älter als das Kopfgehirn. Und ich sage oft gerne den provokanten Satz, dass das Kopfgehirn eigentlich eine Ausstülpung des Bauchgehirns ist. Aber wenn man sich einen Wurm, einen Regenwurm vorstellt, dann ist bei jedem Segment ist ein Nervenknoten, der das jeweilige Segment des Wurmes steuert. Und am Kopfende, dort wo die Nahrung in den Körper hineinkommt, hat sich ein etwas dickerer Nervenknoten entwickelt, der entschieden hat, ob etwas giftig ist oder nicht giftig ist, und der sozusagen ein bisschen Denken angefangen hat. Und aus diesem Kopfknoten ist dann das Kopfgehirn entstanden, und das ganze übrige Nervensystem ist das, was wir heute als Bauchgehirn zusammenfassen. Und da läuft sehr viel selbstständig ab. Das heißt, ohne dass wir das mit unserem Gehirn, mit unserem Gedanken, mit unserem Willen kontrollieren und steuern können. Und das ist so weit gegangen, dass die Griechen oder Ägypter sogar geglaubt haben, dass die Seele des Menschen im Bauch sitzt. Da haben wir heute noch, und dann genau genommen haben sie das auf das Zwerchfell verortet. Und später haben dann die Römer daran geglaubt, dass die Seele im Herzen sitzt. Und beides sind einfach Orte, bei denen vegetative, also nicht willentlich beeinflussbare Funktionen oft spürbar werden. Und entsprechend haben sich dort auch entsprechende Redewendungen gebildet. Ja? Mir liegt etwas im Magen zum Beispiel, und man merkt, dass der Magen schwerer wird. Oder ich habe Schiss, wenn ich merke, dass der Darm bei Angst etwas vermehrt tätig wird. Oder es gibt da einige verschiedene Redewendungen, die sich auf den Verdauungstrakt beziehen.
Da wollte ich auch gleich als nächstes drauf hinaus. Zum Beispiel gibt es ja die Redewendungen, ich bin sauer oder es dreht sich mir der Magen um. Das haben Sie auch schon vorhin erwähnt. Wenn ich das jetzt als Patientin zu Ihnen sage, was schließen Sie daraus?
Also, wenn Sie sagen, ich bin sauer, dann heißt das für mich als zuhörender Arzt, dass der Schließmuskel am Eingang des Magens nicht fest schließt. Das heißt, dass Säure zurückfließen kann oder durch diesen offenstehenden Schließmuskel verdunsten kann und es dann zu einem Symptom wie Sodbrennen kommen kann. Ja? Mhm. Mhm. Das sagt schon sehr viel. Das heißt erstens, dass dieser Mensch, der das ausspricht, in diesem Bereich hin somatisiert. Das heißt, das ist eine Schwachstelle, wo seelische Konflikte zum Ausbruch kommen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass es mir sagt, dass der Schließmuskel womöglich nicht ganz gut funktioniert, weil eben das Gefühl, dass Säure, also viele Leute sagen, ich bin auch übersäuert, aber tatsächlich meinen sie damit nicht, dass sie jetzt zu viel Säure im Körper haben, sondern dass ihnen ein Sodbrennen entsteht. Und das kann bei Ärger entstehen, aber auch, wenn der Schließmuskel nicht gut funktioniert.
Okay, also das heißt, weil meistens bin ich ja, wenn ich sage, ich bin sauer, dann beziehe ich das ja oft auf eine Person oder auf irgendein Ärgernis, was mir geschehen ist. Kann denn dieser Ärger wirklich das dann auslösen im Magen oder ist es andersherum? Bin ich zuerst übersäuert im Magen und...
Das ist ein Henne-Ei-Problem, ja? Und das eine bewirkt das andere. Mhm. Aber ursprünglich auslösend sind das meistens eher psychosomatische Vorgänge. Mhm. Das heißt, ich habe zuerst den Ärger und in der Folge erst dadurch die Schließmuskelfunktionsstörung. Mhm. Wenn aber das immer wieder und immer wieder stattfindet, dann kann es zur Schließmuskelfunktionsstörung so weit fortschreiten, dass dieser Reflux, also das Säuregefühl, auch ohne Ärger auftritt. Mhm. Ja, aber ursprünglich ist es schon eine psychosomatische Reaktion, auf die sich auch die Redewendung bezieht. Mhm.
Mhm. Eine weitere Redewendung, die sich ja auch so ein bisschen auf die schlechte Stimmung, die ein bisschen so die schlechte Stimmung beschreibt, ist ja, heute ist mir eine Laus über die Leber gelaufen. Ich glaube, die wenigsten von uns, mich eingeschlossen, haben schon wirklich darüber mal nachgedacht, was das jetzt wirklich bedeutet. Aber was wir ausdrücken wollen, ist ja klar, ich bin schlecht gelaunt. Was hat denn jetzt die Leber damit zu tun und warum überhaupt die Laus?
Es ist interessant, dass die Leber auch von den alten Griechen schon immer als sehr oft das Stimmungsorgan bezeichnet worden ist. Ja? Mhm. Hier kommt die Galle hoch oder jemand ist ein Choleriker, also ein Galle speiend oder jemand, ein Giftzwerg ist ein Galle, Gift und Galle speiender Mensch. Mhm. Also die Leber und die Galle hat sich in der Sprache schon immer wieder gebildet. Mir ist eine Laus über die Leber gelaufen, ist aber insofern ganz interessant, als es ein Krankheitsbild gibt, das man Gallenwegsdyskinesie nennt. Mhm. Das heißt, bei seelischer Aufregung oder bei Ärger kommt es zu rhythmischen Spasmen der Gallenwege. Mhm. Und diese rhythmischen Spasmen fühlen sich an, als ob etwas über die Leber läuft. Ja, ein leichter, und das ist, sagen wir, insofern von Interesse, als das kann auch dann auch schmerzhafte Formen annehmen. Das ist insofern von Interesse, als wenn jemand Gallensteine hat, lässt die der Chirurg meistens drinnen, solange sie keine Beschwerden machen. Sobald da Beschwerden auftreten bei Gallensteinen, wird die Gallenblase entfernt. Das ist so eine übliche Diagnosestellung und Indikationsstellung für die Entfernung von der Gallenblase. Mhm. Und jetzt ist es so, dass viele Leute, bei denen die Gallenblase entfernt worden ist, nachher Beschwerden haben. Und diese Beschwerden, die nach einer Gallenblasenentfernung bestehen, sehr oft bestehen, werden als Postcholezystektomie-Syndrom, also das Syndrom, das nach einer Gallenblasenentfernung auftritt, bezeichnet. Mhm. Und daran sieht man eigentlich, dass die meisten Chirurgen das Krankheitsbild der Gallenwegsdyskinesie gar nicht kennen. Ja, sonst wüssten sie, dass Sie zuerst nachschauen müssten, bevor Sie die Gallenblase herausnehmen, hat diese Person vielleicht Spasmen der Gallenwege? Macht niemand. Deswegen kommt die Gallenblase raus und die Beschwerden sind ja damit nicht weg, weil ja die Gallenwege weiterhin vorhanden sind und weiterhin ihre Spasmen haben. Mhm. Und dann kümmert sich der Chirurg nicht mehr darum und sagt, das ist ein Postcholezystektomie-Syndrom.
Okay.
Was ich damit sagen will, ist, würde man sich ein bisschen mit der Sprache beschäftigen, würden sehr, sehr viele Gallenblasenoperationen erspart werden.
Mhm. Ja.
Die Sprache kann uns sensibilisieren auf Vorgänge, die im Körper stattfinden. Und ich möchte auch gerne jüngere Arztkollegen dazu ermuntern, hier Forschungstätigkeit zu entwickeln. Ja, es ist vielleicht nicht so hochtrabende Forschung, die in die Gentechnologie und weiß Gott was alles hineingeht. Aber für Menschen, die noch immer das klinische Bild sehen wollen oder das, wo die Klinik noch von Bedeutung ist, für die kann aus der Sprache oder den verwendeten Redewendungen sehr viel herausgelesen werden.
Mhm. Ist ja dabei total spannend, dass ja die Patienten und Patientinnen quasi selber schon irgendwie erspüren, was gerade los ist, eben wenn ich sage, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen, oder? Dass ich das ja irgendwie, dass mein Körper mir das schon irgendwie signalisiert.
Genau, das ist, darum geht's ja, dass der Körper immer wieder ähnliche Reaktionen zeigt und diese Reaktionen vom einzelnen Menschen, aber auch von ganzen Bevölkerungsgruppen erkannt werden, weil sonst würde sich das nicht in einer Redewendung niederschlagen. Mhm. Wenn ich eine Redewendung entwickle, die nicht passt, dann verläuft sie. Dann bleibt sie nicht im Volksmund oder im Volksgedächtnis bestehen.
Mhm. Mhm.
Also es muss immer wieder die gleiche Reaktion vorkommen, damit sie im Volksmund bestehen bleibt.
Ein Kapitel aus Ihrem Buch, das mich gleich angesprochen hat, ist das Kapitel über das Herz. Da finden sich ja auch besonders viele Redewendungen. Jemand schlägt das Herz bis zum Halse oder auch mein Herz hüpft vor Freude. Sehr spannend finde ich dabei aber auch den Aspekt des Broken Heart Syndroms. Gerade in der Geschichte findet man da immer wieder Erzählungen, dass eine Person an gebrochenem Herzen gestorben sein soll. Romy Schneider ist da zum Beispiel so ein Beispiel. Gibt es das wirklich? Kann man an einem gebrochenen Herzen sterben oder krank werden?
Sterben vielleicht nicht, aber krank werden schon.
Mhm.
Und da möchte ich es noch einmal, so wie wir vorher beim Bauchgehirn gesagt haben, dass man früher geglaubt hat, die Seele hat ihren Sitz im Bauch, ist dann später, ich glaube Aristoteles war der Erste, der diese Idee gehabt hat und die Römer haben das später übernommen, der Sitz der Seele ins Herz verlagert. Und warum hat man das dorthin verlagert? Weil man gemerkt hat, das Herz reagiert sehr stark auf psychische Reize. Mhm. Also wenn man Angst hat, dann schlägt einem das Herz oder stärker und schneller. Oder auch wenn man verliebt ist, kann das Herz höher schlagen oder schnell, was ja auch ein Zeichen ist dafür, dass es stärker schlägt. Und das Broken Heart Syndrom ist beschrieben worden von einem, auch erst vor wenigen Jahren, von einem Japaner namens Takotsubo. Das war früher, ist es als Takotsubo Kardiomyopathie beschrieben worden und der hat herausgefunden, dass die Leute bei, sowohl bei Freude, also das Herz hüpft, ja, als auch bei Ärger, es liegt mir am Herzen, sich das Herz ausdehnt. Und damit, mit der Ausdehnung des Herzens, kommt es zu einer Funktionsstörung des Herzens. Und das spüren die Menschen als Druckgefühl, ähnlich wie bei einem Herzinfarkt, wo auch die Durchblutung nicht mehr ausreicht, um den Muskel ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen, spürt das der Mensch als Druckgefühl. Und dieses Druckgefühl hat sich in der Literatur sehr, sehr selbstständig, kann man fast sagen, weil man hat ein bedrücktes Herz oder das Herz zerbricht einem das Herz oder man hat einfach, oder man sagt auch Herzschmerzen. Mhm. Ja. Man hat jedenfalls die Kombination von sehr großer Freude oder sehr großem Leid, hat man gemerkt, dass eine entsprechende Veränderung des Herzens einhergeht. Und man sieht, es gibt ja auch Märchen, wo in einem Fall beschrieben wird, wo die drei Eisenringe, die sich um das Herz gelegt haben, der Reihe nach gesprungen, zersprungen sind, nachdem der Prinz seine Liebschaft wieder ausleben konnte. Da hat man schon gesehen, dass es einem bedrückt. Ja, wir sagen auch, es ist eine bedrückende Situation. Man hat Druck auf dem Herzen. Und das ist alles, also schön und wissenschaftlich genau beschrieben von diesem Japaner Taputsubo, der da die wissenschaftlichen Grundlagen für diese psychosomatische Reaktion also erbracht hat.
Zum Schluss möchte ich noch ein bisschen tiefer gehen. Zu Beginn der ersten Folge habe ich nämlich noch vom Sprichwort, du hast keine Eier in der Hose, gesprochen. Wird ja vor allem zum männlichen Geschlecht gesagt, nein oder nicht? Und klar bezieht sich darauf, wenn jemand Angst hat. Herr Dr. Ledochowski, warum?
Also, warum das jetzt so ist, kann ich nicht genau sagen. Aber es gibt eine Beobachtung, die man als die Endokrinologen gemacht haben. Und Endokrinologen, die sich auch mit der Hormonbildung im Hoden beschäftigen, haben alle etwas, was man ein Messgerät, das nennt man Orchidometer. Damit wird die Größe der Hoden bestimmt. Und da ist es interessant, gibt es eine interessante Beobachtung. Wenn jemand kleine Hoden hat, ist das oft ein Zeichen, dass die Testosteronbildung, die im Hoden stattfindet, nicht so ausgeprägt ist, wie bei jemandem, der große Hoden hat. Also, und wir wissen, das ist jetzt die eine Seite, und wir wissen auf der anderen Seite, dass Testosteron das Verhalten wesentlich beeinflusst. Also, wenn jemand Eier in der Hose hat, dann kann das damit zum Ausdruck bringen, dass jemand einen hohen Testosteronspiegel hat und risikoreicher sich verhält. Ja? Und umgekehrt, wenn jemand, wir wissen zum Beispiel auch, wenn jemand gerade geschlagen worden ist, also im Sinne eines Wettkampfes, oder bei einer Bestellung, jemand hat den Vorstandsdirektorposten gekriegt und der andere nicht. Und wenn wir da vorher und nachher Testosteronspiegel bestimmen, dann steigt der Testosteronspiegel beim Sieger an und beim Verlierer fällt er ab. Ja? Und der eine reagiert dann oft sehr viel risikoreicher und mit einem sehr viel männlicheren Gehabe. Und der andere zieht den Schwanz ein, so wie die Hunde, ja, die Angst gehabt haben, und haben dann praktisch das, was man sagt, der hat keine Eier in der Hose, der tut nichts mehr, der steckt nichts mehr auf. Ja. Möglicherweise ist das eine Beobachtung gewesen, die man gemerkt hat, dass Männlichkeit und risikoreiches Verhalten und Testosteronspiegel etwas miteinander zu tun.
Gibt es eine Lieblingsredewendung von Ihnen? Jetzt haben Sie sich ja ganz viel mit ganz vielen Redewendungen, Sie haben vorhin 1000 erwähnt. Gibt es da eine, die Sie besonders mögen?
Das fällt mir jetzt wahnsinnig schwer zu beantworten, weil gerade aus dieser Fülle heraus könnte ich keine herauspicken, wo ich sage, das ist meine Lieblingsredewendung. Aber wenn Sie mich so fragen, ist meine Lieblingsredewendung immer die, die passt gerade an die Situation. Und ich möchte auch, sagen wir, den Zuhörer oder Zuhörerinnen ermuntern, ruhig auch einmal Redewendungen in ihrer Sprache bewusst einzubauen. Man wird erstaunt sein, wie die anderen Menschen dann auch reagieren. Denn wenn man kann ihnen zumindest ein Schmunzeln entlocken, wenn man eine passende Redewendung gefunden hat. Und Ärzten würde ich gerne ermuntern, zuzuhören, was die Menschen sagen. Weil wenn ich auf die Sprache achte, dann kann ich nicht nur durch die Wortwahl und durch die Redewendungen, die sie immer wählen, sondern auch allein schon durch die Stimme, ja, die Stimmung, durch die Höhe der Sprache, durch die Tiefe der Sprache, durch die Zittrigkeit einer Sprache und so weiter, so viel heraushören, dass ich ein sehr viel besseres Bild des Menschen mir gegenüber bekomme, als wenn ich darauf nicht werbe. Mhm. Und es ist auch zum Beispiel eine Sache, viele Menschen, wenn sie älter, verstehen sich nicht. Ja? Und das sieht man oft auch bei älteren Menschen, die schwerhörig werden, die sich wirklich nicht mehr verstehen und damit Nuancen der Sprache praktisch nicht mehr interpretieren können, weil sie es nicht hören. Mhm. Und vielleicht ist das auch eine, ja, wenn ich es gerade höre, man versteht sich nicht und man versteht sich gut, ist auch eine Redewendung, die ich sehr gerne habe. Weil es so viel sagt über das Zusammenleben von Menschen.
Mhm, das stimmt. Ja, ich glaube, dem gibt's jetzt kaum noch etwas hinzuzufügen. Das fand ich ein sehr schönes Schlusswort, wenn ich das so sagen darf. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das super spannende, schöne Gespräch.
Danke auch für die Einladung und für Interesse an diesem Thema. Dankeschön.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Hat Ihnen diese Episode gefallen? Dann helfen Sie uns doch, mehr Menschen zu erreichen, indem Sie die Folge weiterempfehlen oder eine Bewertung schreiben. Vielen Dank.